das Gesicht der Mutter, der Körper der Tochter.
Eine psychoanalytische Skizze zur historischen Subjektwerdung iranischer Frauen.
Erste, die Mahsa-Stunde, eine psychoanalytische Frage. Wenn am 16. September 2022 in Teheran der Tod von Jina Mahsa Amini bekannt wird, beginnt nicht ein Protest, sondern die öffentliche Sichtbarwerdung eines lange gereiften psychischen Prozesses. Die jungen Frauen, die in den Wochen darauf ihre Schleier verbrennen, ihr Haar abschneiden und auf den Straßen tanzen, machen mit ihren Körpern eine Aussage, die weit über den Anlass hinausreicht. Sie behaupten ein Subjekt, dort, wo das Regime ein Objekt vorgesehen hatte. Der vorliegende Essay versucht, diese Bewegung psychoanalytisch zu lesen, nicht um sie zu deuten, als wäre sie ein Symptom, sondern um zu zeigen, dass sie ihre eigene Theorie mitführt, eine Theorie der Subjektwerdung der Frau in der repressiven Ordnung. Die Leitthese ist einfach und schwer zugleich. Frauen werden in patriarchal-theokratischen Systemen nicht nur am stärksten unterworfen, sie sind, weil sie zuerst und am unmittelbarsten unterworfen sind, auch die ersten Trägerinnen einer Erfahrung, die das System nicht kontrollieren kann. Der psychische Ort dieser Erfahrung beginnt nicht in der Politik, sondern in der frühesten Beziehung des Menschen, im Gesicht der Mutter. Von dort führt eine Linie, die hier nachgezeichnet werden soll, über Körper, Scham und Zorn hinweg bis zu dem Augenblick, in dem aus einer privaten Wunde eine historische Stimme wird. Zweitens, der Spiegel der Mutter. D.W. Winnicott hat die mütterliche Funktion 1971 in einer Formel verdichtet, die in ihrer Schlichtheit kaum zu übertreffen ist. In der individuellen emotionalen Entwicklung ist das Gesicht der Mutter der Vorläufer des Spiegels. Bevor das Kind sich in einem Glas spiegelt, spiegelt es sich im Antlitz der Mutter. Was es dort zurückerhält, ist nicht eine Information über sein Aussehen, sondern die erste Antwort auf die Frage, ob es überhaupt ist. Winnicott formuliert die Pathologie ebenso präzise. Ist das Gesicht der Mutter unresponsiv, dann wird der Spiegel zu etwas, das man anschaut, aber nicht zu etwas, in das man hineinschauen kann. Das tote Gesicht zerstört nicht das Aussehen, sondern den Spiegel selbst. Diese theoretische Verdichtung ist für eine psychoanalytische Lektüre der iranischen Frau zentral, weil sie eine Linie zwischen dem politischen Außen und dem psychischen Innen zieht, die nicht metaphorisch ist, sondern strukturell. Eine Mutter, die selbst unter Verhüllungsgebot, Schweigegebot und systematischer Beschämung lebt, kann ihrem Kind keinen freien Spiegel anbieten. Ihr Gesicht trägt unweigerlich die Maske der Ordnung, in der sie selbst zur Tochter degradiert ist. Das Kind sieht in diesem Gesicht nicht sein eigenes Selbst, sondern, zumeist liebevoll vermittelt, die Erwartung des Regimes. Gehorsam, Scham, Unsichtbarkeit. Die Mutter ist hier nicht Täterin, sie ist erstes Opfer. Aber gerade dieser Tatbestand beschreibt die strukturelle Tragödie. Die Pathologie liegt nicht in der Person, sondern in der Bedingung, unter der das Mütterliche überhaupt funktionieren muss. Margaret Mahler hat dieser Bedingung den entwicklungspsychologischen Rahmen gegeben. Ihr 1972 ausformulierter Satz „Aufwachsen bedeutet ein allmähliches sich entfernen vom normalen Zustand der menschlichen Symbiose, vom Einssein mit der Mutter“ liest sich in der iranischen Kultur wie ein Diagnosesatz. Mahler insistiert, dieser Prozess des Sich-Entfernens ist ein lebenslanger Trauerprozess. Und jedem neuen Schritt unabhängigen Funktionierens wohnt eine minimale Bedrohung des Objektverlustes inne. Individuation ist Trauerarbeit, nicht Befreiungsakt. Eine Kultur, die jedes sich Entfernen der Tochter als Verrat liest, verwandelt die normalen Schmerzen der Ablösung in Schuld und macht aus einem Reifungsprozess eine kollektive Drohung. Lombardi hat dafür den entscheidenden begrifflichen Schritt vollzogen. Solange die Mutter nur als Objekt für die Entwicklung des Kindes gedacht wird, niemals als eigenes Subjekt, bleibt die Theorie selbst patriarchal organisiert. Die iranische Mutter wird in dieser doppelten Reduktion gehalten. Sie ist Funktion für ihr Kind und Funktion für das Regime. Ihre eigene Subjektwerdung, das, was Winnicotts Spiegelfunktion überhaupt erst tragen würde, wird ihr strukturell verweigert. Dritter. Der Körper als erster öffentlicher Raum. Was die Tochter im Gesicht der Mutter nicht oder nur gebrochen empfangen hat, holt das Regime auf einer zweiten Ebene ein, am Körper. Foucaults Analyse der gefügigen Körper, Docile Bodies, Foucault 1975, Surveiller et Punir, beschreibt eine Macht, die nicht durch Verbot, sondern durch Disziplinierung wirkt, durch Überwachung, Normierung, räumliche Anordnung. Die Sittenpolizei, Gasht-e-Erschad, ist nicht durch ihre Omnipräsenz wirksam, sondern durch das Bewusstsein ihrer Möglichkeit. Sie funktioniert genau in dem Maße, in dem sie verinnerlicht ist. Judith Butler hat diese Einsicht ergänzt und den Begriff der körperlichen Versammlung als politische Sprechhandlung. Denn Körper sich gemeinsam im öffentlichen Raum zeigen, vollziehen sie eine performative Unterbrechung des normierten Wiederholungszwangs. Die Psychoanalyse hat dieser politischen Topographie eine intime Tiefe hinzugefügt. Emil Cedillo Bleichmar, 1995, wendet Laplanches Theorie der generalisierten Verführung auf die weibliche Entwicklung an und formuliert: Der Erwachsene ist männlich oder weiblich, das Kind ist Mädchen oder Junge. Der männliche Erwachsene trägt zur eindringenden Einpflanzung eines inneren Fremdkörpers in die weibliche Subjektivität bei. Der weibliche Körper wird also nicht erst durch das Schleiergebot zum politischen Objekt, er ist es bereits durch die asymmetrische Konstitution des Blicks. Das iranische Kontrollsystem operiert nicht gegen, sondern auf dieser Vorbereitung. Es zementiert kulturell, was die patriarchale Blickordnung bereits psychisch implantiert hat. Beverly Birch, 1998, hält dem die schlichte, schmerzhafte Beobachtung entgegen, sexuelle Subjektivität als positives Attribut von Frauen findet kaum kulturelle Bestärkung. Aktives weibliches Begehren wird nicht erlaubt, sondern pathologisiert. Damit ist auch die häufigste westliche Fehllektüre vorgezeichnet, gegen die jede ernsthafte Iran-Analyse sich abgrenzen muss. Meyda Yeghenoğlu, 1998, Colonial Fantasies, Cambridge, zeigt, wie der verschleierte Körper des Orients im westlichen Imaginären als Phantasma operiert. Das Verborgene reizt zu Enthüllung und Besitz. Sabah Mahmoud, 2005, Politics of Piety, Princeton, und Lila Abulugot, 2013, Do Muslim Women Need Saving, Harvard, haben gegen diese Konstellation eingewandt, dass Handlungsmacht, Agency, nicht mit Widerstand identisch ist und dass das Befreiungsnarrativ »Weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern«, Spivak 1988, die lokale Subjektivität der Frauen erneut auslöscht. Eine psychoanalytische Lektüre iranischer Frauen kann sich also nicht in das einfache Schema von Befreiung und Unterdrückung flüchten. Sie muss das Doppelte aushalten. Das Regime produziert gefügige Körper und Frauen, die ihre Körper zurückgewinnen. Beides geschieht gleichzeitig. Viertens. Scham, Schweigen, Zorn.
In dieser Doppelheit operiert das, was Leon Wurmser als die dritte Bedeutungsebene der Scham beschreibt. Scham als Reaktionsbildung. Wurmser unterscheidet Scham als Affekt der Exposition, Scham als Angst vor Exposition und Scham als schützende Haltung. Diese letzte Form ist es, die im iranischen System aufgebaut wird. Ein Schamschutz, der zur Würde umschlägt, sobald der Schwellenwert der Beschämung überschritten ist. Was wie Skrupellosigkeit aussieht, die Frau, die ihren Schleier auf der Straße abnimmt, ist psychoanalytisch ein präzise organisierter Akt, die Verlagerung der Scham von der Beschämten zu den Beschämenden. Aristoteles, auf den Wurmser einleitend zurückgreift, hatte das Strukturgesetz bereits formuliert. Scham entsteht nur gegenüber dem, den man respektiert. Wer den Beschämenden verachtet, schämt sich nicht mehr. Diese Reaktionsbildung kann nur deshalb explodieren, weil ihr eine andere, lange unsichtbare Operation vorausgegangen ist: die Internalisierung des Zorns. Anne Ruth Turkel hat es so formuliert: Frauen werden darauf trainiert, Zorn zu unterdrücken, einzudämmen und zu introjizieren. Die ausgebildete Compliance ist nicht Friedfertigkeit, sondern eine erlernte Einkerkerung des Affekts. Konflikte um Aggression blockieren häufig die Kreativität bei Frauen. Turkel zeigt, dass Schweigen, Konformität und blockierte Kreativität dasselbe Phänomen sind. Wenn dieses Schweigen bricht, etwa durch ein symbolisches Ereignis wie Mahsa Aminis Tod, kommt nicht ein neuer Affekt zum Vorschein, sondern ein lange aufgespeicherter. Die Stimme der Selbstachtung ist psychoanalytisch keine Innovation, sondern Wiederkehr.
Lynn Layton, 1998, liefert das dialektische Gelenk dieser Theorie. Sie warnt davor, weibliche Unterwerfung mit Komplizenschaftslosigkeit zu verwechseln. Lesarten, die die Komplizenschaft der Frau am sadomasochistischen Begehren leugnen, bedeuten zugleich die Leugnung jeder weiblichen Subjektivität und Handlungsmacht und machen so Heldinnen wie O zu reinen Dupierten der patriarchalen Kultur. Wer der Frau das eigene Begehren abstreitet, auch das Verstrickte, entwürdigt sie ein zweites Mal. Layton beschreibt deshalb eine Doppelstruktur: erlernte Selbstaufgabe und gleichzeitig eine subversive Form des weiblichen Masochismus. Tu so, als hättest du keine Bedürfnisse, während du heimliche oder raffinierte Wege findest, sie dennoch zu befriedigen. Die iranische Frau, die jahrzehntelang öffentlich gehorchte und privat subvertierte, ist keine Dupierte. Sie ist die Trägerin eines Wissens, das nur aus der Position der Unterworfenen entstehen kann. San, Zendegi, Azadi. Frau, Leben, Freiheit
ist nicht die Stimme der Unwissenden, sondern die der Wissenden. Fünftens. Frau H. eine klinische Vignette. Wie sehr diese strukturelle Diagnose im Einzelnen gegenwärtig ist, zeigt die Geschichte einer Patientin, die hier Frau H. genannt sei. Sie wuchs in einem konfliktreichen Milieu auf. Prägend war früh der Verlust der Mutter und eine harte, autoritäre Erziehung durch den Stiefvater. Der Wunsch zu studieren wurde ihr verwehrt. Eine Ehe, in die sie gedrängt wurde, kippte in jahrelange physische und psychische Gewalt. Das Bild, das sie in der Therapie von ihrem Leben zeichnet, gehört nicht der Sphäre der Metapher, sondern der Klinik an. Glauben Sie, all das Leid, das ich jetzt durchmache, kommt nur von dieser Ehe? Es war so schwer. Jeder war krank und alles an dieser Ehe war furchtbar. Die Gewalt war nicht symbolisch. Frau H. berichtet, er schlug mir immer wieder in den Bauch, so sehr, dass ich danach eine Woche lang ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und sie verdichtet die Phänomenologie ihres Lebens in einem Satz, der ohne psychoanalytische Theoretisierung jede Theoretisierung zwingt. Ich sage immer, Sterben passiert nur einmal, aber ständige Folter ist immer furchtbar. Die Sprache ist nicht entgleisend. Sie ist, im Wurmserschen Sinn, der Ort, an dem aus primärer Beschämung primärer Schmerz wird. Und dann jene tragische Kreisbewegung beginnt, die er als eingebauten Wiederholungszwang der Traumascham bezeichnet. Wurmser 2015. Im Exil bleibt das Trauma alltäglich. Schlafstörungen, Albträume, Hypervigilanz, Panikattacken, somatische Schwellungen, Erschöpfung. Die Symptomatik, in der das Erlittene sich fortsetzt, ist klassisch und zugleich unentrinnbar. Die Liebe zu den Kindern hält sie aufrecht und zerreißt sie zugleich. In den dunkelsten Momenten gesteht sie unter Tränen: Ich wünschte, ich wäre tot gewesen. Mahlers Diktum, das Loslösen sei ein lebenslanger Trauerprozess, bekommt hier seine grausamste Konkretion. In einem Leben, in dem die Trennung vom Misshandler erkämpft, aber die innere Trennung vom Misshandlerregime erst beginnt. Frau H. ist, um Bodenstabs Begriff aufzunehmen, im Belagerungszustand. Ihre Mutter-Tochter-Geschichte, das Verhältnis zu ihren eigenen Kindern, ihr Körper sind alle drei Schauplatz desselben Belagerungszustands. Und doch, ihr Weg in die Therapie ist, im exakten Sinn Tichos, ein Übertreten der Übergangsstruktur, ein Lernen, in dem die patriarchale Schleife zwischen Familie, Ehe und Patronagebeziehung nicht durch eine vierte Bindung ersetzt, sondern erstmals unterbrochen wird. Die analytische Pointe der Vignette liegt nicht in der Schwere des Falls, sondern in seiner Repräsentativität. Hinter dem konkreten Lebenslauf ist eine Struktur sichtbar, die Khalili und Wazi-Rezai in der jüngsten Forschung zur Woman-Life-Freedom-Bewegung als transgenerationales Aktivismusmuster beschrieben haben. Das, was Frau H. allein erleidet, ist auch das, was Mütter ihren Töchtern weitergeben, manchmal als Schweigen, manchmal als Warnung, manchmal als Erlaubnis, anders zu leben. Balsam hat dafür die Formel der Mutter in der Mutter geprägt. In jeder Generation lebt die innere Mutter der Mutter weiter. Im iranischen Fall ist diese innere Mutter mehrfach kodiert, als reale Mutter, als Mutterland, als religiöse Tradition und als die staatliche Imago, die alle drei usurpiert. Sechstens, von der Behandelten zur Handelnden, Anerkennung als Bruch. Wo das Subjekt erscheint, erscheint es als Bruch mit einer Struktur. Jessica Benjamin hat diese Struktur unter dem Titel Handelnder und Behandelter, Dur/Dann/Tu, beschrieben. Macht reduziert die Beziehung auf eine komplementäre Polarität. Einer ist Subjekt der Handlung, der andere ist ihr Objekt. Solange diese Polarität gilt, gibt es keine Anerkennung, sondern nur Spiegelung in der Gewalt. Benjamins Begriff der wechselseitigen Anerkennung, Mutual Recognition, Benjamin 1990, ist die theoretische Alternative. Subjektwerdung beginnt dort, wo die Subjektivität des anderen anerkannt wird. Im iranischen Kontext ist diese Theorie keine westliche Importware. Sie beschreibt, was im Augenblick des Schleierabnehmens psychisch tatsächlich geschieht. Die Frau bestreitet die Komplementarität, in der sie die Behandelte des Staates war, und nimmt damit dem Handelnden die Möglichkeit, durch sie handelnder zu sein. Sie zerstört das Spiel nicht, indem sie den Spielzug verlässt, sondern indem sie aufhört, den eigenen Platz im Spiel zu besetzen. Benjamin selbst hat diese intersubjektive Theorie auf das politische Feld erweitert. In ihrem Aufsatz Anerkennung kollektiven Traumas im Licht von Dissoziation und Entmenschlichung zeigt sie, dass kollektives Trauma überhaupt nur dort verarbeitet werden kann, wo das Leid der anderen anerkannt wird. Die staatliche Weigerung, das Leid iranischer Frauen anzuerkennen, in den juristischen, medialen, religiösen Verlautbarungen, ist genau jene organisierte Dissoziation, die Benjamin theoretisiert. Die iranischen Mütter, die seit 2022 in Trauerritualen die Namen ihrer ermordeten Kinder skandieren, vollziehen das Gegenteil. Sie verlangen Anerkennung, nicht nur als juristische Forderung, sondern als psychischer Akt. Siebtens. San Sendegi Azadi. Vom Objekt zum historischen Subjekt. Hier schließt sich der Bogen zwischen dem Mütterlichen und dem Politischen. Die Bewegung, die als San Sendegi Azadi auf den Straßen erschien, ist semantisch eine direkte Inversion der staatlichen Trias Mann, Märtyrertum, Vilayat. Ali Mahram 2022, Khalili 2023. Wo der Staat den Tod heiligt, setzt sie das Leben. Wo er Unterwerfung als religiöse Pflicht kodiert, setzt sie Freiheit. Wo er die Frau zum Fluchtpunkt seines Kontrollsystems macht, setzt sie sie als Quelle der Befreiung. Hemmings und Kabir 2023 haben dafür den Begriff der aufständischen Semiotik geprägt. Das Haare schneiden, das Verbrennen des Schleiers, das Tanzen sind keine Symbole, sondern performative Sprechakte, die ihren Sinn im Vollzug erzeugen. Krone und Olson 2023 zeigen mit dem Konzept des fraktalen Feminismus, wie diese Bewegung gleichzeitig spezifisch, kurdisch, iranisch und universal körperliche Autonomie, Würde, Antistaatsgewalt sein konnte, ohne in einer dieser Dimensionen zu verschwinden. Die psychoanalytische Pointe dieser politischen Verdichtung lautet: Frauen sind in der iranischen Konstellation nicht natürlich oder essentiell Trägerinnen der Freiheit. Sie sind es, weil ihre strukturelle Position ihnen ein epistemisches Privileg verleiht. Sie kennen die Mechanismen der Unterwerfung von innen. Diese These vermeidet zwei Fallen. Die erste ist der Essentialismus, vor dem Van Buren 1994 und Chodorow 1989 gewarnt haben. Weibliche Subjektivität ist konstruiert, nicht gegeben. Die zweite ist die Romantisierung des Widerstands, vor der Mahmoud 2005 gewarnt hat. Nicht jede Abweichung ist Widerstand, nicht jede Compliance ist Unterwerfung. Was hier behauptet wird, ist nicht eine Eigenschaft von Frauen, sondern eine Folge ihrer Position. Es ist die Position, die das Wissen produziert, und es sind Frauen, die im Iran-Fall diese Position seit Jahrzehnten besetzen.
Die transgenerationale Dimension dieser Position ist entscheidend. Die Mütter, die 1979 selbst auf der Straße waren, gegen den Schleierzwang demonstrierten und damals von Khomeinis Apparat überrollt wurden, haben ein Wissen weitergegeben, das nicht in Worten, sondern in Mikropraktiken überlebt hat. In der Art, wie eine Frau einer Tochter das Schminken beibringt, wie sie ihr ein Buch reicht, wie sie auf eine Nachbarschaftsdenunziation reagiert. Wazi und Rezai 2023 haben diesen Modus als transgenerationalen Aktivismus beschrieben. Im Licht von Balsam 2000 lässt sich das so reformulieren. Die innere Mutter der Mutter ist im Iran zur politischen Trägerin geworden, weil das, was sie ihrer Tochter weitergeben kann, längst über das Häusliche hinausgewachsen ist. Wenn die Tochter heute den Schleier abnimmt, schneidet sie nicht nur eine staatliche Vorschrift, sie befreit auch das Gesicht der Mutter, das sie einst als Spiegel hatte und das jetzt im Rückblick sichtbar wird als Gesicht, das immer schon mehr sehen wollte, als es zeigen durfte.
Achtens, vom Pater Mortifer zum Pater Legifer.
Was bleibt, ist die schwierigste Frage. Wenn die Subjektwertung der Frau historisch wirksam wird, ist sie damit auch verantwortlich für das, was nach dem Bruch kommt. Die Verlockung jeder Befreiungsbewegung ist die unbewusste Wiederkehr des Verworfenen. Der getötete Vater wird in seinen Söhnen wiedergeboren. Die Sadistik des alten Regimes überlebt im Furor der Revolution. Eine psychoanalytisch reflektierte Politik, die sich der iranischen Frauen würdig erweisen wollte, müsste den Übergang vom Pater Mortifer zum Pater Legifer denken. Vom Vater, der tötet, weil er sich selbst absolut setzt, zum Vater, der das Gesetz trägt, weil er sich ihm unterwirft. Das ist nicht eine Forderung nach einem neuen Patriarchat, es ist eine Forderung nach jener Drittheit, die Benjamin 2004 als Bedingung intersubjektiver Anerkennung beschrieben hat, einer symbolischen Instanz, die beide Seiten anerkennt und keiner das Recht überlässt, die andere zu vernichten.
Eine solche Drittheit setzt voraus, dass die Frau nicht nur als Trägerin des Bruchs, sondern als Trägerin einer neuen symbolischen Ordnung anerkannt wird. Hier liegt die psychoanalytische Reichweite der Losung San Zendegi Azadi. Sie behauptet, die Frau, das Leben und die Freiheit in einem Atemzug, weil sie weiß, dass keines der drei ohne die anderen zu haben ist. Die Frau ohne Leben ist die Märtyrerin, die der Staat braucht. Das Leben ohne Freiheit ist die Compliance, die das Regime trainiert hat. Die Freiheit ohne Frau ist die Pseudo-Befreiung der vielen Revolutionen, die Frauen wieder in den Hintergrund schickten. Erst die Verkettung der drei Begriffe öffnet jenen dritten Raum, in dem psychische und politische Subjektwerdung nicht länger Gegensätze sind, sondern Bedingungen einander.
Die psychoanalytische Lektüre der iranischen Frauen ist deshalb keine Anwendung westlicher Theorie auf einen östlichen Gegenstand. Sie ist, im Sinne Spivaks, der Versuch, eine Stimme nicht zu übersetzen, sondern hörbar zu machen, als Theorie ihrer eigenen Erfahrung. Was Winnicott das Gesicht der Mutter nannte, was Mahler die symbiotische Einswerdung, was Benjamin die wechselseitige Anerkennung, was Wurmser die Schamtransformation, was Leighton die subversive Doppelstruktur, all das findet sich in den Biografien iranischer Frauen wieder. Nicht, weil sie in psychoanalytischen Bibliotheken aufgewachsen wären, sondern weil die Psychoanalyse, dort, wo sie ihrer eigenen Bestimmung folgt, eine Wissenschaft des Erlittenen ist. Wo das Erlittene am dichtesten war, ist die Theorie am genauesten geworden. Die iranische Frau ist in diesem Sinn nicht Objekt der Psychoanalyse, sie ist eine ihrer schärfsten Lehrerinnen.
9. Die Geburt eines Subjekts.
Frau H., von der eingangs die Rede war, hat einmal in der Therapie einen Satz gesagt, der nicht in psychoanalytischen Wörterbüchern, aber in jeder ehrlichen Sitzung steht. Sterben passiert nur einmal, aber ständige Folter ist immer furchtbar. Was sie damit benannt hat, ist die psychische Realität jener Ordnung, die vielen Iranerinnen ihr ganzes Leben lang vertraut war. Die historische Leistung der Generation, die 2022 auf die Straße ging, besteht nicht darin, diese Folter beendet zu haben. Sie besteht darin, sie laut beim Namen genannt zu haben und die Frau aus jener Position herausgetreten zu sein, in der das Foltern überhaupt erst möglich war. Das ist mehr als ein politischer Akt.
Es ist die Geburt eines Subjekts.